Today's Day, das finden wir heute wichtig.
Digitale Abhängigkeit entsteht selten durch eine einzelne Entscheidung. Nein, sie wächst durch Gewohnheit. Erst ist es ein Mail-Konto, dann kommt die Cloud, dann Office, Chat, Videokonferenz, KI nicht zu vergessen. Ja, und das Smartphone ist noch da und das Backup braucht man ja auch. Und wenn man am Ende draufschaut, ja, dann hängt fast alles an ganz wenigen Anbietern. Das ist bequem, gar keine Frage. Es spart unglaublich viel Zeit. Vielleicht sogar noch mit Single Sign-On und dann spart es noch mehr Zeit. Es passt super in den Alltag. Tja, aber genau das macht's gefährlich. Denn digitale Infrastruktur, ich habe da schon öfters drüber gesprochen, ich weiß, ist längst kein Zubehör mehr. Sie steuert Arbeit, Kommunikation, Handel, Bildung und Verwaltung. Ja, und wenn ein Konto gesperrt wird, dann steht plötzlich der Betrieb still. Wenn ein Dienst ausfällt, bricht ein Prozess weg. Wenn Regeln, sagen wir mal in den USA oder China, geändert werden, dann spüren wir das in Europa. Digitale Unabhängigkeit heißt nicht, alles sofort abzuschalten. Nee, sie heißt, die eigene Abhängigkeit zu kennen. Und sie heißt, Auswege vorzubereiten. Digitale Unabhängigkeit klingt nach einem furchtbar großen politischen Begriff. Im Alltag ist sie allerdings sehr konkret. Sie beginnt bei der Frage, wo liegen eigentlich meine Daten? Wer genau betreibt denn meine Cloud? Und wer kontrolliert mein Mailkonto? Wer liefert eigentlich mir meine Office-Software? Wer stellt mein Betriebssystem für Smartphone? Und wer entscheidet eigentlich, welche Inhalte ich im Social-Media-Bereich sehe? Da ist die Antwort, wie gesagt, öfters ernüchternd. Viele Antworten führen zu denselben Konzernen. Microsoft liefert Office, Teams, Azure, Windows und GitHub. Google liefert Android, ihre Websuche, Mail, Maps, Werbung, KI. Amazon liefert nicht nur ihre kleinen Spielzeugautos, nein, sondern auch Cloud und Infrastruktur. Apple liefert Geräte, Plattform, App Store. Meta liefert soziale Netzwerke und einen Messenger. Und vielleicht nutzen sie auch ByteDance, dann liefern die halt TikTok für sie. Und X, also Elon Musks Jungs und Mädels, das sind meistens Jungs, kontrolliert einen wichtigen Debattenraum. Das ist nicht nur eine Marktfrage, nö, das ist eine Machtfrage. Diese Unternehmen können Konten sperren. Sie können Schnittstellen ändern, sie können Preise anheben, sie können Funktionen umbauen, ausbauen, wegbauen. Sie können Regeln setzen und sie können Datenströme lenken. Nicht missverstehen, das geschieht oft völlig legal. Meistens steht es in den Vertragsbedingungen, die liest halt nur keiner. Und naja, faktisch bleibt dann das Risiko. Denn wer keine Alternative hat, verhandelt nicht auf Augenhöhe. Und bitte, 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 sagen Sie jetzt nicht, nee, Siefert, das stimmt nicht. Na, dann erzählen Sie mir doch mal von Ihren Verhandlungen mit Microsoft oder mit X. War bestimmt lustig. Für Privatpersonen bedeutet das nämlich, ein gesperrtes Konto kann Fotos, Kontakte und Käufe blockieren. Wussten Sie eigentlich, dass wenn Sie bei Amazon einen Film kaufen, dann kaufen Sie diesen Film, so wie Sie denken, eigentlich gar nicht. Sie kaufen ein Nutzungsrecht. Und zwar genau so lange, wie Rechte bei Amazon liegen. Tja, und wenn die nicht mehr da liegen, dann ist der Film weg. Wusch. Für Unternehmen ist das Risiko ungleich größer. Dort hängen Prozesse, Kundendaten, Buchhaltung, Projekte und Kommunikation an einer Plattform, vielleicht auch an mehreren. Aber wenn ein zentraler Dienst ausfällt, geht Arbeit verloren. Wenn ein Anbieter die Preise ändert, dann steigt ein bisschen der Druck. Wenn ein Rechtsraum unsicher wird, dann entsteht ein Compliance-Risiko. Denken Sie mal an den Brexit. Besonders kritisch ist ein Klumpenrisiko. Ein Klumpenrisiko entsteht, wenn zu viel an einem Anbieter hängt. Mein Lieblingsbeispiel ist Microsoft 365. Viele Unternehmen nutzen Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, Office, Entra ID und natürlich Windows. Dazu kommen dann noch manche Azure-Dienste und vielleicht auch GitHub. Jedes einzelne Produkt kann total sinnvoll sein. Zusammen entsteht aber eine super enge Bindung. Wer Dokumente, Identitäten, Kommunikation, Code und Geräteverwaltung in ein Ökosystem legt, baut eine sehr starke Abhängigkeit. Ein Wechsel wird dann teuer. Er wird langsam. Er wird organisatorisch unglaublich schwierig. Das bedeutet nicht, dass Microsoft-Produkte grundsätzlich schlecht sind. Das wäre, obwohl es in vielen Teilen stimmt, leider zu einfach. Viele dieser Produkte sind mehr oder minder ausgereift. Sie sind gut integriert und vor allen Dingen tatsächlich gilt, viele Menschen können sie bedienen. Irgendwann hat man sich mal daran gewöhnt, dass der Knopf da ist und eine ganze Zeit lang Start geheißen hat, wenn ich meinen Rechner ausmachen will. Und genau deshalb sind sie so wahnsinnig schwer zu ersetzen. Ernsthaft, LibreOffice ist natürlich eine mögliche Alternative zu Microsoft Office. Für viele Aufgaben reicht es aus. Für manche Teams reicht es okay aus. Doch ernsthaft, die Nutzererfahrung ist nicht für alle gleichwertig. Vorlagen, Makros, Zusammenarbeit und Gewohnheiten spielen eine extrem große Rolle. Und ernsthaft, LibreOffice ist für mich persönlich ernsthaft keine Alternative zu Microsoft Office. Linux und FreeBSD sind starke offene Betriebssysteme. Sie laufen stabil, sie sind transparent, sie geben viel Kontrolle zurück. Aber sie passen halt nicht für jeden Arbeitsplatz. Fachsoftware kann fehlen, Support kann auch fehlen. Treiber war lange Zeit ein Drama. Und Mitarbeitende brauchen einfach Schulung. Jedes Jahr wird Linux for the Desktop ausgerufen und gesagt, jetzt ist das Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile die 15. Iteration. Die Anzahl wächst, ja, aber es ist noch nicht durchsetzbar. Auch beim Smartphone ist die Lage schwierig. Android ist in Teilen Open Source. In der Praxis kommt es aber meist mit Diensten und Zusätzen der Hersteller. Schauen Sie sich mal Samsung-Geräte an. Dazu kommen App-Stores, Tracking, Push-Dienste und Herstellerbindung. Meine Freunde von Apple bieten ein enges System mit guter bis optimaler Bedienbarkeit. Doch wenn man mal so sein Phantom beiseite legt, es hängt wahnsinnig viel an einem Konzern. App-Vertrieb, Geräte, Dienste und Konten liegen in einer Hand. Diese Hand kann man vertrauen. Oder auch nicht. Noch schwieriger wird es bei IoT-Geräten, Internet of Things. Staubsaugerroboter, Kameras, smarte Lautsprecher, Thermostate und Haushaltsgeräte arbeiten oft mit Cloud-Zwang. Wer kennt sie nicht? Die Spülmaschine oder der Kühlschrank, der unbedingt mit dem Internet reden möchte, damit Sie von draußen die Temperatur kontrollieren können im Kühlschrank. Nutzer haben aber leider kaum Einfluss auf Firmware und Software. Viele Geräte funktionieren nur sauber mit Anbieter-App und Anbieter-Cloud. Wenn der Anbieter den Dienst beendet, wird das Gerät schlechter. Manchmal werden sie dann auch einfach zu Elektroschrott. Ja, Roomba, eure Insolvenz war nicht toll. Die Frage nach einem europäischen Ersatz ist dann hart. Welche europäischen Staubsaugerroboter mit offener Firmware gibt's eigentlich? Welche smarte Türklingel läuft denn bitte ohne fremde Cloud? Welche Kamera bekommt lange Updates und bleibt lokal steuerbar? Die Antwort lautet oft, ja, ja, es gibt einzelne Lösungen, aber blöderweise keinen einfachen Massenersatz. Auch KI-Tools gehören in diese Debatte mit rein. Viele Unternehmen testen derzeit Sprachmodelle, Bildgeneratoren und Assistenten. Schaut man etwas tiefer, liegen diese Dienste bei US- oder chinesischen Anbietern. Tja, das kann kritisch sein. Es geht um Eingaben, Kundendaten, Geschäftsgeheimnisse und Trainingsdaten. Aber es geht auch um Verfügbarkeit, Preise und politische Risiken. Ein Unternehmen sollte daher klar festlegen, welche Daten dürfen in welche KI, welche Anbieter sind erlaubt, wo liegen Daten, wer hat Zugriff, welche Verträge gelten, welche Alternativen gibt es und hey, wie wär's denn eigentlich mit lokal gehosteter KI? Eine verwegene Idee, Herr Siefert. Digitale Unabhängigkeit heißt nicht ein Boykott von US-Produkten oder chinesischen Produkten. Das wäre total unrealistisch. Nee, sie heißt, sich bewusster zu entscheiden. Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Fangen wir doch damit einfach mal an. Setzen Sie sich mal zurück, denken mal an irgendeinen Raum in Ihrem Haus, Wohnung und gehen mal so die Geräte durch, die da so stehen. Na, wo kommen die alle her? Wissen Sie es? Wissen Sie auch, wo die Daten sind? Sind es überhaupt Ihre Daten? Welche von den Geräten sind denn eigentlich so kritisch, dass Sie sie nicht mehr missen mögen? Welche Daten fließen dorthin? Welche Verträge laufen eigentlich wann aus? Wir hatten eigentlich ein Recht, irgendwas in den Verträgen zu ändern, ne? Und welche Abhängigkeiten bestehen eigentlich technisch? Welche Schnittstellen sind offen? Und bekommen Sie die Daten, die Sie da reingegeben haben, eigentlich auch wieder raus? So ein Export? Geht das? Der zweite Schritt ist dann eine Risikobewertung. Was passiert, wenn ein Anbieter plötzlich ausfällt? Und was passiert denn eigentlich bei einer Preiserhöhung, die Sie überhaupt nicht abfedern können? Was passiert bei einer Kontosperrung? Was passiert bei rechtlichen Änderungen? Werden Sie darüber überhaupt informiert? Auf welche E-Mail-Adresse kommt denn beispielsweise die Änderungsinformation? Oder bekommen Sie die per Post? Ich glaube nicht. Und was passiert bei politischem Druck? Na? TikTok-Geschichte schon gelesen? Was passiert denn, wenn ein Dienst verkauft wird? Viele Fragen. Der dritte Schritt ist ein sogenanntes Exit-Szenario. Nicht missverstehen, ein Exit-Szenario ist kein sofortiger Wechsel. Es ist ein Plan. Es beschreibt, wie ein Unternehmen aus einem Dienst herauskommt. Es nennt Fristen, Datenformate, Verantwortliche, wer ist denn dafür zuständig? Und Ersatzlösungen. Ohne diesen Plan bleibt digitale Souveränität nur ein Schlagwort. Mit diesem Plan wird sie praktisch und sogar umsetzbar. Wie bereits dargestellt, es gibt Alternativen, aber leider nicht überall. Meist aber an wichtigen Stellen. Beim Browser können Sie Firefox oder Ecosia nutzen. Ja, ich bin jetzt auch kein Freund von Ecosia, ich weiß, aber er ist okay. Für die Suche kommen auch Quant und DuckDuckGo in Frage. DuckDuckGo, so als kleiner Einwurf, ist mittlerweile dank Googles völlig in die Hose gegangene AI-Strategie auf dem Vormarsch. Schon mal angeschaut? Tun Sie mal. Entscheidend ist hier nicht die Perfektion. Entscheidend ist die Auswahl. Bei Cloud und Hosting sieht es in Europa besser aus, als ganz viele Menschen denken. Es gibt europäische Rechenzentren. Und, oh Wunder, es gibt auch deutsche Betreiber. Es gibt sogar Object Store nach Amazon S3 Art. Wer hätte das gedacht? Es gibt gehostete Nextcloud und OwnCloud Angebote. Mein Gott. Es gibt europäisch betriebene Videokonferenzsysteme. Insgesamt lassen sich damit sogar Backups sauber aufbauen. Auch eine 3-zu-1-Strategie ist möglich. 3 Kopien, 2 verschiedene Medien oder Systeme und bitte eine Kopie außerhalb des eigenen Standorts. Für viele Unternehmen ist es keine Theorie. Es ist machbar. Open Source spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Offener Code schafft Einblick. Er verhindert aber keine Fehler, nein. Er verhindert auch keine schlechten Entscheidungen. Aber er kann Abhängigkeiten senken. Er kann Forks ermöglichen, also ziehen Sie sich mal Ihre eigene Version daraus. Er kann lokale Anbieter stärken oder in eigenen Räumen gehostet werden. Trotzdem ist Open Source kein Zauberwort. Denn freie Software braucht Pflege, Support und Geld. Wer nur Lizenzkosten sparen will, der wird einfach enttäuscht. Ein Wechsel gelingt nur mit Prozess, Schulung und Betriebskonzept. Sonst wird aus Souveränität nur Frust. Der politische Druck wächst. Bayern beispielsweise ringt derzeit mit Microsoft-Lizenzen und digitalen Arbeitsplätzen. Das ist eine lustige Geschichte, weil ich glaube, ich hatte eben darüber mal gesprochen. Ne? Haben Sie schon mal mit Microsoft verhandelt? Das Land Bayern, der Freistaat mit Herrn Söder an der Spitze, versucht es gerade. Klappt nicht so gut. Bayern. Nicht Sie als Mensch, als Privatperson. Ne? Das Land Bayern. Und Sie schaffen es nicht. Na, versuchen Sie es doch mal. Die EU arbeitet derzeit an mehr Tech-Souveränität. Auch Satellitenfrequenzen und mobile Dienste gehören inzwischen dazu. Das zeigt, die Debatte ist nicht mehr nur technisch. Sie betrifft Infrastruktur, sie betrifft Verwaltung, sie betrifft Wirtschaft und sie betrifft Ihren Alltag. Denn unser Leben, unser digitales Leben, liegt an vielen Stellen in der Hand weniger sehr reicher Menschen und weniger sehr mächtiger Unternehmen. Sie prägen, wie wir suchen, lesen, schreiben, kaufen, streiten und arbeiten. Kein einzelner Konzern sollte diese Macht unkontrolliert besitzen, finde ich. Kein Staat sollte sich blind darauf verlassen, finde ich. Und kein Unternehmen sollte ohne Ausweg planen, finde nicht nur ich. Die gute Nachricht lautet: Wir alle haben diese Macht abgegeben. Aber wir können sie auch wieder begrenzen. Nicht über Nacht, nicht vollständig und nicht ohne Kosten. Aber Schritt für Schritt. Privatpersonen können klein anfangen. Hey, sie können sich einen zweiten Mail-Anbieter prüfen. Wichtige Daten lokal sichern. Einen anderen Browser testen, Suchmaschinen vergleichen und Cloud-Dienste bewusst wählen. Und wie wär's denn mal, ein Gerät vor dem Kauf auf Update-Politik zu prüfen? Unternehmen müssen systematischer arbeiten. Sie sollten ihre IT-Landschaft kartieren. Sie sollten kritische Dienste markieren. Sie sollten Verträge prüfen. Sie sollten offene Formate bevorzugen. Und sie sollten europäische Anbieter ernsthaft vergleichen. Und sie sollten lokale Unternehmen unterstützen, wenn diese fachlich passen. Das ist jetzt bitte kein romantischer Regionalgedanke. Nee, es ist wirtschaftlich vernünftig. Steuern, Jobs und Know-how bleiben eher in der Region. Anbieter sind greifbarer. Rechtsräume können deutlich klarer sein und Kommunikation wird direkter. Digitale Unabhängigkeit verlangt also keinen Rückzug aus der Welt. Sie verlangt mehr Wahlfreiheit. Manchmal bedeutet das, ein besseres Produkt weiter zu nutzen. Manchmal bedeutet das, einen Kompromiss zu akzeptieren. Manchmal bedeutet es, zwei Systeme parallel zu betreiben. Und manchmal bedeutet es, eine Abhängigkeit bewusst zu beenden. Der Kern bleibt gleich. Wer abhängig ist, braucht einen Plan. Wer keinen Plan hat, hängt am guten Willen anderer. Und wer heute handelt, na, der muss morgen nicht panisch wechseln. Fassen wir zusammen. Digitale Unabhängigkeit ist kein Schalter. Sie ist eine Entscheidungskette. Niemand muss morgen alle Geräte austauschen. Niemand muss jedes US-Tool sofort löschen. Aber jeder sollte wissen, wo die eigenen Daten liegen. Jedes Unternehmen sollte wissen, welche Dienste wirklich kritisch sind. Der wichtigste Schritt ist einfach. Schreiben Sie Ihre Abhängigkeiten auf. Mail, Cloud, Office, Chat, KI, Code, Backup, Smartphone, IoT. Dann prüfen Sie, gibt es eine Alternative? Gibt es einen Export? Gibt es einen Vertrag? Gibt es einen Notfallplan? Ja, das ist wieder, ne? Es klingt total trocken und bürokratisch. Mag ich nicht, habe ich keine Lust dran. Ja, aber es schützt Ihre Handlungsfähigkeit, ne? Und bitte, bitte, digitale Souveränität beginnt nicht in Brüssel. Sie beginnt im eigenen Konto, im eigenen Unternehmen und bei der nächsten Softwareentscheidung. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zu dieser Folge. Wo sehen Sie Abhängigkeiten? Welche Alternativen nutzen Sie bereits? Wo scheitert der Wechsel eigentlich noch? Am einfachsten erreichen Sie uns über unsere App. Und da hören Sie am besten auch die Episoden. Sie können die App im Apple App Store herunterladen. Schönen Tag noch. Bis bald.
Today's Day. Ein Projekt von netkiosk.digital.